Bilder von der Nordküste von Honduras zeigten zwischen Mitte und Ende November ein einziges Meer von schlammig braunem Wasser, aus dem die Hausdächer hervorragten. Nachdem das Wasser endlich abgeflossen war, offenbarte sich eine Welt unter Schlamm. Halbverschüttete Häuser, davor unbrauchbar gewordene Möbel, Matratzen, Elektrogeräte, unpassierbare Straßen. Der Rechtsanwalt Victor Fernandez lebt selbst in San Pedro Sula, der größten Stadt im Norden. Mit der breiten Bewegung für Würde und Gerechtigkeit kämpft er gegen Korruption und Umweltzerstörung. Er beschreibt die Situation so.
Lo que puedes encontrar, si quieres una gráfica acá, son casi todos los bulevares se han convertido.
Wer ein Bild vom Zustand hier haben will, fast alle großen Straßen haben sich in Orte verwandelt, wo nun Menschen wohnen, die ein Haus hatten, wo das Wasser noch nicht wieder zurückgegangen ist und die Häuser noch nicht aufgeräumt werden konnten. Die Menschen leben dort in improvisierten Zelten, wie auf einem dauerhaften Markt inmitten der Straße. Es ist wirklich schrecklich.
Die Schadensbilanz der beiden Tropenstürme ist noch nicht abgeschlossen. Die Katastrophenschutzbehörde COPECO schätzt, dass in Honduras über 3,5 Millionen Menschen durch die Stürme geschädigt wurden. Die Nichtregierungsorganisation FOSDE geht davon aus, dass die Schäden der beiden Stürme 8 Milliarden Euro übersteigen werden. Sie könnten die Entwicklung des Landes um gut 20 Jahre zurückwerfen. Hinzu kommen die Auswirkungen der Covid-Pandemie. Beides zusammen könnte den Verlust von 860.000 Arbeitsplätzen nach sich ziehen. Noch größere Teile der Bevölkerung drohen in die Armut oder gar in die extreme Armut abzurutschen. Die schlimmsten Überflutungen hat es im Sulatal sowie im Aguantal gegeben.
Wir haben praktisch den Albtraum des Hurricane Mitch von vor rund 20 Jahren noch einmal erlebt. 80% der Bevölkerung ist in der ein oder anderen Form betroffen. Die Menschen in den tiefgelegenen Regionen mit einem großen Risiko für Überschwemmungen haben ihre Häuser und all ihren materiellen Besitz verloren. La totalidad de sus bienes
materiales, sus viviendas. Diese Bilanz zieht Juana Esquivel, Direktorin der Stiftung San Alonso Rodriguez. Die im Department Colón tätige Organisation war 1999 während des Wiederaufbaus nach dem Hurricane Mitch gegründet worden. Viele Menschen im Aguantal leben von Subsistenzwirtschaft oder verdingen sich als TagelöhnerInnen oder Saisonkräfte. Mit den Überschwemmungen verlieren viele sowohl ihre Ernten als auch ihre Einkommensquellen, erzählt Juana Esquivel.
Wir haben hier die großen Firmen wie die Standard Fruit Company und die großen Ölpalmenmagnaten. Es kommen auch Personen in unsere Region, die von Arbeitsplätzen reden. Aber das ist keine würdevolle, gerechte oder sichere Arbeit, sondern einfach Saisonarbeit. Und ganz klar, wenn es sich um befristete Arbeit handelt, dann ist das Erste, was sie tun, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, die Zeitarbeitsverträge aufzulösen. Die Menschen werden arbeitslos. Das ist es, was wir hier erleben und was wir anprangern.
Auch im Sulatal, wo die Flüsse Ulua und Chamelecon über die Ufer getreten sind und manche Munizipien wie etwa La Lima fast komplett unter Wasser standen, sind es die ärmsten Teile der Bevölkerung, die am stärksten betroffen sind, wie Victor Fernandez berichtet.
Las inundaciones dejaron peor.
Die Überschwemmungen haben diejenigen am schlimmsten betroffen, denen es schon immer schlecht geht. Die Geografie spielt hier eine große Rolle. Diejenigen, die im höher gelegenen Teil des Sulatals leben, denen ist nichts passiert. Diejenigen, die im unteren Teil des Tals leben, erleben eine Katastrophe, eine schreckliche Situation. Jetzt, eine Woche nach den Überschwemmungen, gibt es Zonen im untersten Teil des Tals, wo sich noch immer keine staatliche Präsenz zeigt. Und selbst in den urbanen Gebieten ist sie sehr gering.
Sowohl Victor Fernandez als auch Juana Esquivel beklagen die Abwesenheit der staatlichen Institutionen im Angesicht der Katastrophe. Doch nicht erst nach den Stürmen, auch davor kann man den Behörden unterlassene Hilfeleistung vorwerfen. Weder warnte die Behörde Copeco die Bevölkerung rechtzeitig vor dem Hurricane Eta, noch brachte sie diese in Sicherheit.
Es gab absolut keine Prävention und eine Reaktion kam erst nach Wochen. Es gibt Zonen, wo nicht einmal schweres Gerät angekommen ist, um den Schutt und die Müllberge zu entfernen.
Unterdessen ist das Vertrauen gering, dass internationale Hilfe, wenn sie durch die Hände der staatlichen Institutionen geht, auch bei der betroffenen Bevölkerung ankommt. Die Korruption ist ein allgegenwärtiges Thema. Juana Esquivel.
Wir fordern von der internationalen Gemeinschaft und den solidarischen Organisationen der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, dass sie für Mechanismen garantieren, dass die Hilfen direkt dort ankommen, wo sie gebraucht werden, bei der Bevölkerung.
Mit Eta und Jota trafen erstmals zwei starke Wirbelstürme im November auf Land, wenn die Hurrikansaison sich normalerweise schon dem Ende zuneigt. Das ist ein klarer Effekt der Klimaerwärmung. Dass die Folgen in Honduras derart fatal waren, liegt aber nicht allein an der Klimakrise, sondern auch am Umgang mit Wäldern und Flüssen, wie Miriam Miranda, die Koordinatorin der Garifuna-Organisation Ofrani, in einem auf Facebook veröffentlichten Video kritisiert. Die Garifuna-Gemeinden liegen sämtlich an der Nordküste und standen ebenfalls teilweise unter Wasser. Miriam Miranda.
Es kann nicht sein, dass die wichtigsten Flüsse in Honduras im Sommer trocken fallen und man dort Sand abbaggert. Man nimmt den Flüssen die Schutzzone. Wie können die Flüsse da nicht über die Ufer treten, wenn oben an den Quellen nicht nur Menschen wohnen, sondern es auch Projekte gibt, die die Wälder zerstören? Wir brauchen die Wälder, um das Regenwasser zu speichern, bevor es in die tiefer liegenden Zonen vordringt, wo die Menschen leben. Es muss Bäume geben, die all das Wasser aufnehmen, was vom Himmel fällt. Um das zu wissen, braucht man keine wissenschaftliche Untersuchung. Das ist die Realität.
Honduras steht theoretisch vor großen Aufgaben. Der Wiederaufbau von Wohnhäusern und Infrastruktur muss organisiert werden. Zudem muss eine rasche Anpassung an den Klimawandel erfolgen, denn Wirbelstürme werden mit steigenden Meerestemperaturen stärker und häufiger. Außerdem leidet das Land im Sommer an Trockenheit. Wiederaufforstung anstelle von Abholzung, vor allem in den Bergregionen, ist gefragt.
Das wird sich nicht von heute auf morgen lösen lassen. Die Regeneration wird Jahrzehnte dauern. Es muss auch dafür gekämpft werden, dass unsere Häuser in sicheren Zonen gebaut werden, in den Zonen, die sich die Reichen in diesem Land angeeignet haben.
Weil ihnen kein anderer Platz zum Leben bleibt, sind die Ärmsten dazu gezwungen, in den Zonen mit dem größten Risiko zu wohnen, im Tiefland an den Ufern der großen Flüsse. Wenn es nicht zu einer Umverteilung von Land kommt und die Natur nicht besser geschützt wird, dann werden sich Katastrophen wie diese wiederholen. Und es werden immer die Ärmsten sein, die am meisten dabei verlieren.